Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und gebe in der Pink Network Edition automobilen Powerfrauen, erfolgreichen Autohaus, Unternehmerinnen und Expertinnen eine Stimme und ihre eigene Bühne. Für mehr Sichtbarkeit für alle ambitionierten Frauen unserer Branche.
Dieser Podcast wird unterstützt von Carbor Deutschland. Wir sind das führende Autoportal für Neuwagen mit mehr als über 2500 Partnern im Autohandel. Die Website carbor.de hat jeden Monat über 4 Millionen Besuche mit mehr als 500.000 Autokonfigurationen. Die Mission unseres Münchner Scale-Ups, Autokauf und Leasing für Kunden, Hersteller und natürlich die Händler einfacher und messbarer zu machen.
Hier ist wieder eine neue Folge des Neo Mobility Podcast, der Pink Network Edition, powered by Carwow. Heute habe ich die ganz besondere Ehre, mit Hildegard Müller zu sprechen. Sie ist Präsidentin des VDA und ich sage jetzt erstmal Hallo, liebe Frau Müller, nach Berlin.
Hallo, liebe Frau Schleicher, ich grüße Sie herzlich.
Vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Die Branche kennt Sie ja als Präsidentin des VDA. Aber Sie haben ja wahrscheinlich einen sehr vielfältigen Werdegang. Können Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre berufliche Vita geben?
Ja, er ist vielleicht ein wenig bunter als bei anderen Lebensläufen. Ich bin doch mehrfach hin und her gewechselt. Ich bin von Hause aus Bankerin, klassischer Weg sozusagen, Ausbildung, Studium, Wiedereinstieg. Habe nebenbei schon früh begonnen, Politik zu machen. Und dann begann nach einiger Zeit, war ich dort Bundesvorsitzender der Jungen Union, war immer noch hauptamtlich in der Bank beschäftigt und es wurde ein Bundestagswahlkreis frei. Deshalb bin ich dann von 2002 bis 2008 in den Deutschen Bundestag gewechselt und war davon auch 3 Jahre Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel, sozusagen in der ersten großen Koalition. Mir war aber immer klar, Politik mache ich mit großer Leidenschaft, muss aber nicht mit Amt und Mandat verbunden sein. Und insofern war für mich dann auch wiederum klar, dass ich gerne auch in die Wirtschaft zurückgehen möchte. Und ich bin dann zuerst in den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gewechselt, wo ich fast 8 Jahre war. War dann operative Vorständin in einem Energieunternehmen, der Innogy. Und operative Netzvorständin, also auch wieder in einer Männerdomäne. Und als das endete, gab es die Anfrage vom VDA und das ließ mich natürlich nicht besonders zögern, aber vielleicht ein Momentum zieht sich sicherlich durch alles. Es sind jetzt keine Branchen gewesen, wo Frauen schon ausreichend gut in den Beteiligungszahlen sind, aber da kommen wir jetzt sicherlich noch drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und was waren denn so für Sie die prägendsten Stationen Ihrer Karriere und welche Eigenschaften haben Ihnen auf dem Weg, also gerade wenn wir ja auch drüber sprechen, dass es männerdominierende Branchen waren, was hat Ihnen am meisten geholfen in Ihrem Weg auf Ihrem beruflichen?
Also erst einmal finde ich es sehr spannend, die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Operatives Geschäft in einem Unternehmen. Dann die verbandliche Flankierung, auch Lobbyarbeit, die ja auch sehr wichtig ist, weil Politik ja bestmöglich beraten entscheiden soll. Unabhängig sicherlich, aber eben bestmöglich beraten. Und Verbände aggregieren natürlich nochmal Meinungen von klein und von groß, zum Beispiel auch innerhalb einer Branche. Und der dritte Punkt in der Politik natürlich auch den Umsetzungshebel einmal zu sehen. Und mir hilft heute in meiner Tätigkeit sehr, dass ich Verständnis für alle diese verschiedenen Bereiche auch habe. Zum Beispiel, dass man im Parlament eine Stimme Mehrheit braucht. Zum Beispiel, dass man in Unternehmen natürlich auch gerade dort, wo Mitbestimmung ist etc., viele große Herausforderungen hat, gerade jetzt in Zeiten von Transformation. Ein Verband hat mir immer geholfen zu sagen, wie verbinde ich denn Menschen und Positionen? Weil mir wird viel zu sehr in Schwarz-Weiß gedacht. Und ich glaube, vieles an Transformation geschieht ja in Schritten. Ich nenne das immer die Schönheit der Graustufen. Und da braucht man Beharrlichkeit und da braucht man auch Wissen um verschiedene Komplexitäten. Insofern war mein Berufsweg für mich ein idealer, auch einer, der mich durch verschiedene Themenbereiche geführt hat, was nicht nur meiner eigenen Neugierde, entgegenkam, sondern was mir auch jetzt auch einen sehr breiten und auch jetzt zuletzt natürlich durch die Autoindustrie sehr globalen Blick auch gebracht hat. Es sind viele Bereiche mit Transformation, viele Bereiche, die sich mit Veränderung schaffen und deshalb bin ich vielleicht auch so eine Netzwerkerin in Transformation, in Veränderung geworden über diese Themen hinweg und da weiß ich natürlich, was sind auch Kulturelemente, die helfen? Warum zum Beispiel die Diversität ein wichtiges Thema für Unternehmen ist? Vielfältigkeit, gerade in Zeiten von Transformation, er hilft als schadet. Und viele andere Themen mehr. Durch diese verschiedenen Perspektivwechsel konnte ich da einiges mitbringen.
Ja, spannend. Als Sie sich dann für die Präsidentschaft des VDA entschieden haben, also die Vertretung der Automobilindustrie, warum Automobil? Was fasziniert Sie an der Branche? Was ist das Besondere?
Also es waren vielleicht zwei Dinge, die ganz besonders faszinierend waren. Erstens ist es eine beeindruckende, innovative Branche mit hohem auch Arbeitsplatz-Impact in Deutschland. Wir haben ja rund 760.000 Beschäftigte direkt beschäftigt, viele in vor- und nachgelagerten Branchen. In vielen Regionen hängt da auch die Stabilität dran, auch gerade wenn man von den großen Städten einmal weggeht. Der soziale Friede in Deutschland hängt ja auch daran, dass wir eine breite Verteilung haben, nicht konzentriert auf wenige einzige Oberpunkte, wie zum Beispiel in Frankreich, da ist das sehr viel konzentrierter und anderes mehr. Insofern war das spannend und die Stärke und die Innovationskraft der deutschen Autoindustrie ist natürlich in dieser Transformation auch zwar herausgefordert, aber auch, ich sag mal, mit großer Kraftanstrengung unterlegt. Und das ist spannend, eines der spannendsten Transformationsthemen. Und das Zweite, ich habe natürlich nochmal aus meiner nationalen, europäischen Brille heraus mit der Autoindustrie auch jetzt eine Industrie, die global agiert und die deshalb natürlich auch im Spannungsfeld der globalen Themen ist. Manchmal würde ich mir ein bisschen weniger wünschen, wenn ich an Pandemien oder an Zölle und die Auswirkungen denke. Aber ich finde es extrem wichtig, dass bei dem, was wir auch zurzeit in Deutschland und vor allem auch in Europa sehen und auch an Handlungssträngen ableiten, dass wir wissen, wir befinden uns nicht alleine auf der Welt. Europa ist nicht Taktgeber, sondern wir haben viele Regionen und die Autoindustrie ist da sicherlich eine der globalsten, die wir haben. Und das waren für mich persönlich spannende Themen und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ein bisschen was beisteuern in diesen Transformationszeiten.
Jetzt sind Sie ja eine der, wie ich finde, sichtbarsten Frauen in unserer Branche, auch einer sehr männlich geprägten Branche. Wer waren denn Ihre Vorbilder in Ihrer Karriere auf Ihrem beruflichen Weg?
Also es waren verschiedene mutige Frauen und Männer, wo man gesagt hat, die haben aber in wirklich schwierigen Situationen manchmal auch persönlichen Mut gehabt, den wir heute vielleicht in einer Demokratie gar nicht mehr so aufbringen müssen, die wir vielleicht aber auch herausgefordert sind. Also war ein anderes, auch ernstes Thema, wenn ich an den vielfältigen Antisemitismus in Deutschland denke, da sind wir als Zivilgesellschaft schon gefordert, nicht wegzuschauen. Und da muss man Mut aufbringen, sich auch entgegenzustellen. Das ist etwas, wir nehmen vielleicht manchmal Demokratie und unsere Freiheitsrechte alle viel zu selbstverständlich. Aber auch wirtschaftlich ist es natürlich schon so, dass, jetzt, ich habe das mit dem Thema Transformation erwähnt, wir sind zwar gut aufgestellt, wir investieren gewaltige Summen, aber wir sind natürlich jetzt in Branchen, wo viele Menschen auch Angst und Sorge um ihre Zukunft haben und deshalb auch sehr, sehr gefordert sind. Und ich habe mir immer versucht, in verschiedenen Lebenssituationen Menschen zu suchen, von denen ich gedacht habe, können die mir einen Rat geben? Also nicht das eine alles überstrahlende Vorbild, sondern ich bin Gott sei Dank immer auch auf Menschen getroffen, wo ich einfach mal hingegangen bin und gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Und das waren beeindruckende Frauen, die oftmals auch in, ich habe jetzt auch eine Jahrzehnte andauernde Karriere hinter mir, auch wo noch nicht so über Diversität so viel gesprochen worden ist, die trotzdem ihren Weg gegangen sind, die habe ich gefragt. Ich hatte aber auch mal Vorgesetzte, die ich gefragt habe. Man fragt im Familien- und Bekanntenkreis, aber manchmal ist es halt gut, einen Rat von außen auch zu bekommen. Und da ich sowieso eine gewaltige Netzwerkerin bin, gehört zu meinem Netzwerk auch immer, dass ich überlege, mit Personen zu sprechen, die vielleicht eben bewusst anderer Meinung sind als ich, die mich auch herausfordern, die mich auch hinterfragen, die es mir nicht leicht machen in dem, was ich... Man kann ja fragen, weil man eine Bestätigung seiner Meinung möchte oder man kann fragen... weil man sozusagen sagt, ich habe hier ein echtes Thema und braucht man Rat. Und ich glaube, in verschiedenen Lebenssituationen tut es gut, da nach Menschen Ausschau zu halten. Und was ich übrigens immer auch festgestellt habe, ist, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo einer gesagt hat, nö, da habe ich jetzt aber kein Interesse dran. Sondern die meisten haben wirklich auch positiv darauf reagiert, haben sich Gedanken gemacht. Und das versuche ich zum Beispiel heute auch in Mentorenprogrammen, meinen Mentees oder den Mentees irgendwie auch weiterzugeben, dass auch ich es ihnen nicht leicht mache in diesem Programm, aber vielleicht auch trotzdem einen Teil meiner Zeit einfach zur Verfügung stelle für sowas. Wie es mir geholfen hat, möchte ich das gerne auch weitergeben.
Das heißt, Sie sind Mentorin in verschiedenen Programmen. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, für Männer und für Frauen sozusagen. Es gibt zum Beispiel einmal die iBuild-Initiative. Das ist eine etwas größere Initiative, die ganz gezielt Frauen auch unterstützt. Aber ich war immer auch, wenn ich angesprochen worden bin von einem Stipendiatennetzwerk oder von etwas anderem, auch dann bin ich offen und dann spreche ich mit den Mentees und schaue, passt da eine Wellenlänge? Wie sind die Vorstellungen von so einem Programm auch? und habe da schon ganz spannende junge Leute auch kennengelernt über all die Jahre hinweg, die ganz tolle und verschiedene Wege auch eingeschlagen sind.
Ich finde das toll. Ich finde auch Mentoring-Programme finde ich sehr wichtig. Also gerade auch in Bezug auf Frauen, sich gegenseitig auch zu fördern. Kommen wir zum Thema Diversität. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Diversität in Führungsrollen gemacht? Und wo sehen Sie noch den größten Hebel, echte Vielfalt in Unternehmen, vor allem in der Automobilindustrie, zu fördern?
Ja, es ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass auch die Automobilindustrie in Sachen Diversität und Frauen noch Aufholbedarf hat. Die Frage ist, natürlich arbeiten viele Frauen in der Autoindustrie, aber wie viele Führungspositionen sind besetzt? Es gibt tolle Frauen in Vorständen, aber es ist immer noch nicht so, dass man da von einer wirklichen Diversität halt sprechen kann. Viele Studien sagen auch, es muss ja ein bestimmter Prozentsatz auch sein, damit sich eine Kultur wirklich verändert, nicht nur ein Solitär da ist, der mit großer Kraft oftmals viele Themen und viele Veränderungen vorantreibt. Da habe ich auch viele tolle Beispiele. Aber es muss eigentlich normal werden, in deutschen Unternehmen zu sagen, wir suchen eigentlich die beste Lösung. Und das heißt Diversität im besten Sinne. Das heißt Frauen, das heißt Männer, das heißt junge, ältere, national, international. Wir sind eine globale Industrie. Wie wollen wir unsere Kunden kennen, wenn wir nur eine bestimmte Peer Group ansprechen? Wenn Produktentwickler zum Beispiel diese Vielfältigkeit von Autokauf nicht repräsentieren? Kann man jetzt ja viele Beispiele geben, was wichtig ist, auch zum Beispiel in so einem Produkt zu kennen und zu wissen. Und deshalb ist das alles kein Selbstzweck. Zweitens, in Zeiten von Veränderungen ist auch erwiesen, und das beweisen auch internationale Studien, das heißt, wir müssen gar nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie eigentlich diskutieren in Deutschland, dass Unternehmen, die diverser aufgestellt sind, einfach besser mit Themen und mit Veränderungen klarkommen. Und ich rate dann auch Frauen zu einem sehr selbstbewussten Umgang damit. Also ich bin übrigens auch jemand, der sagt durchaus, es geht besser ohne Quotierungen, aber im Zweifel halt auch mit Quotierungen, wenn es von sich aus nicht vorangeht. Und es ist ja lustig, dass beim Thema Quotierung oder sonst im Zusammenhang nur mit Frauen immer von der Frage, aber man muss auch gut sein, gesprochen wird. Es gibt regionale Quoten, man guckt wie gesagt auf national, international, ist alles selbstverständlich. Und bei Frauen sind aber gut, müssen sie auch sein. Und ich finde, wir lassen uns da selber als Frauen etwas auch einreden, sollten selbstbewusst agieren. Es gibt nach wie vor gläserne Decken. Meine Tochter wird jetzt 19 Jahre alt und der möchte ich auch eine Welt mitgeben, in der diese gläsernen Decken einfach nicht mehr sind, indem sich Qualität, Leistung, Ideen, Kreativität durchsetzt. Und wenn ich mal so ein bisschen nach vorne schaue, was sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren von uns gefordert wird, dann sind das genau diese Themen. Dann ist es die Fähigkeit, gute Teams zu bilden, die auf Herausforderungen reagieren. Dann ist es wichtig, dass man nicht ein Team zusammensetzt, um sein eigenes Lebenswerk zu retten, sondern dynamisch nach vorne zu entwickeln. Dann ist es wichtig, verschiedene Perspektiven einzubeziehen. Die Welt wird so dramatisch vielfältig mit all ihren Herausforderungen. Auch das sind Themen. Und deshalb finde ich, verliert Diversität jetzt gerade in Krisenzeiten nicht an Priorität, sondern gerade jetzt ist es nicht mehr nice to have, sondern exakt und ganz wichtig für Resilienz, für Innovationskraft und für Wettbewerbsfähigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass auch die deutschen Unternehmen da ein wenig selbstverständlicher mit umgehen und diesen Mehrwert, diese Chancen auch erkennen und aktive auch unterstützen und fördern. Und es geht ja jetzt nicht um, ich sag mal, wenn wir einen Autogipfel machen, dann geht es ja auch da nicht darum, einer Autoindustrie irgendwie zu helfen, sondern es geht darum, den Standort Wettbewerbsfähigkeit zu machen, damit sich die Autoindustrie entfalten kann. Und genauso ist es vielleicht mit diesem Thema hier, wir brauchen die verschiedenen Lebensperspektiven und die Automobilindustrie so gut wie möglich global aufzustellen.
Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass diverse Teams erfolgreicher sind, wie Sie ja eben auch gerade gesagt haben. Ich habe so gerade ein bisschen das Gefühl, es entwickelt sich so ein bisschen wieder zurück. Also das so, wie Sie auch sagten, wir haben ja Krisenzeiten, so nach dem Motto, dann stellt man so diese soften Themen so hinten an. Habe ich zumindest das Gefühl. Was ist Ihr Eindruck? Gehen wir
das voran bei Diversität?
Es ist eben kein softes Thema. Es ist existenziell für Gewinnfaktoren. Ja. Und ich bin Rheinländerin, ich verwende gerne Ironie, aber das jetzt mal nur sagen kann, die rein männlichen Teams hätten uns vor Krisen geschützt, würde ich jetzt auch mit Blick auf die Geschichte ein bisschen hinterfragen, aber Scherz beiseite, es gibt natürlich auch tolle Männer, also dass das jetzt irgendwie nicht gesehen wird, aber nochmal, es sind dynamische Zeiten mit ganz geringen Reaktionsgeschwindigkeiten. Und hier schnell die verschiedenen Ideen, Perspektiven und Kreativitäten einzubringen, wird Erfolgskriterium Nummer 1 sein. Und deshalb ist das jetzt eben nicht so man zurück zu den alten Strukturen kann. Das ist ja natürlich in Zeiten von Veränderung ist ja irgendwann die Frage, was wird zu viel gefühlt? Also verlässliche Strukturen, verlässliches irgendwas. Verlässliche Strukturen von gestern sind aber nicht geeignet, Zukunft zu gestalten. Und deshalb muss man gerade in Krisenzeiten kulturell daran arbeiten, dass man offen bleibt, dass man schnell auch reagieren kann, dass man, wie gesagt, die verschiedenen Ideen und Optionen halt auch einbezieht. Weil gerade wenn es schwierig ist, sozusagen, gerade dann braucht man diese Momente, um auch sich bestmöglich aufzustellen. Es gibt tolle Unternehmen, die verschwunden sind, weil sie irgendwann sich selber genug waren oder weil sie nicht mehr gedacht haben, dass Veränderungen so schnell, so dynamisch sind. Das verzeiht heute keiner. Und schon gar nicht in einer internationalen Welt, wie wir sie heute da haben, in der auch, ja, auch Wirtschaftspolitik wieder auch ein Momentum politischer Auseinandersetzung geworden ist. Also über wirtschaftliche Stärke versucht man ja politischen Einfluss zu generieren. Und wir werden, wenn wir unser deutsches Modell auch retten wollen, alles das, was uns kulturell auch wichtig ist, wie wir leben wollen, dann hängt das auch mit unserer wirtschaftlichen Stärke zusammen. Und unsere wirtschaftliche Stärke können wir immer nur mit dem Blick nach vorne erhalten. Da ruht man auf dem Fundament, das hat man, aber man muss reagibel sein. Ohne das lässt sich keine Zukunft gestalten. Da bin ich fest von überzeugt. Und das heißt, vielleicht gerade, wenn man einerseits hat man so, wenn man sagt, jetzt hast du dieses große Problem gelöst, jetzt so, atmen wir mal irgendwie durch. Gerade dann muss man sich, glaube ich, auf das nächste Thema schon stürzen, um in der heutigen Zeit auch dabei zu sein. Und ich will übrigens vielleicht auch nochmal, das ist jetzt natürlich große Herausforderung. Es ist mit vielen Ängsten verbunden. Ich will das auch überhaupt nicht banalisieren. Aber es ist auch eine große Chance darin, dass wir unsere Zukunft selber gestalten können, dass wir als Frauen uns einbringen können, dass wir man seine eigenen Grenzen auch weiter steckt. Insofern rate ich auch jedem, solche Zeiten von Veränderung nicht nur als Belastung zu sehen. Auch ich seufze manchmal und denke jetzt nicht noch das Thema. Aber am Ende des Tages liegt auch eine ungeheure positive Erfahrung darin, seine eigenen Grenzen weiter zu stecken und vielleicht ein bisschen an der Erdrotation mitdrehen zu können.
Das stimmt doch auf jeden Fall. Wir haben ja kurz über Ihre Mentoring-Rolle auch gesprochen. Das heißt, Sie engagieren sich in Netzwerken. Mit welchen Rat geben Sie jungen Frauen, die heute Leadership-Rollen hereinwachsen wollen? Was ist so, was würden Sie sagen, das ist das Wichtigste? Woran sollte man denken oder wie sollte man sich verhalten oder wie sollte man sein?
Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist immer fachliche Kompetenz als Fundament. Das ist nicht verhandelbar. Das ist das Erste. Das Zweite, ich finde Mentorinnen und Mentoren finde, Netzwerken aufbauen. Gleichgesinnte Netzwerke sozusagen, habe ich auch eher eben ähnlicher Führungsebene, aber vielleicht auch jemanden, wo man sagt, es ist eine Decke, an die ich mich strecke, aber ich frage trotzdem jemanden, ob er da zur Verfügung steht, das zu machen. Ich glaube, international denken gehört heute sehr, sehr dazu. Die Automobilbranche ist global vernetzt. Eine Auslandserfahrung kann karrierefordernd sein, das gibt es aber nicht richtig oder falsch. Ich finde übrigens auch das Eingestehen, dass alles seine Zeit hat, auch Familie hat seine Zeit. Man ist ja ein Mensch, der jetzt nicht nur berufstätig ist, sondern das Gesamte macht einen ja aus. Es gibt da nie ideale Zeitpunkte irgendwie, aber jeder muss sich selbst die Frage beantworten, ob und wie möchte er Familie haben, möchte er Kinder haben, sieht er das als Bereicherung an, ich möchte meine Tochter nicht missen. Und das sind Fragen, die man auch sich stellen muss und dann muss man auch mutig manchmal Dinge einfach wagen in bestimmten Punkten, wie gesagt, den perfekten Zeitpunkt für irgendetwas gibt es nie. Mir hat sehr geholfen, aber da sind Menschen unterschiedlich strukturiert, nicht nur den geraden Weg zu gehen, die logische nächste Führungsposition, sondern mir hat mein Perspektivwechsel Chancen eröffnet. Also auf Kopf und auf Bauch hören. Ich mache immer Plus- und Minuslisten für Entscheidungen, um auch mal zu versuchen, das zu versachlichen, diskutiere das dann auch mit jemandem und so weiter. Und dann ist auch ganz bewusst, so wie ich das auch gemacht habe, jeder, der auch die Möglichkeiten hat, sollte auch Frauen zusammenbringen. Also wir machen das zum Beispiel mit Female Leadership Afternoons auf der IAA oder wir haben einen Women's Talk auf der IAA oder anderes mehr. Also jeder auch ein bisschen überlegen, wie kann er das, was er, von dem er vielleicht profitiert hat, auch weiterreichen als Staffelstab.
Deswegen gibt es unter anderem ja auch mein
Bio-Network.
Genau. Jetzt noch am Schluss, liebe Frau Müller, ein bisschen eine private Frage. Sie haben ja sehr viel Verantwortung auf den Termindruck. Wo finden Sie denn persönlich Ruhe und Energie? Wo können Sie aufladen? Was sind so Ihre Ankerpunkte?
Ja, es ist gerade schon für mich auch die Familie. Einfach auch dann mal ganz andere Themen, gerade Studienort meiner Tochter zu finden. Ist einfach was ganz anderes und Neues, mit dem man sich auch befasst. Aber man sollte sich ja auch nicht vom Glanze des Amtes sozusagen, das ist ja alles kein Selbstzweck. Also für mich ist Familie ein wichtiger Ankerpunkt. Und ganz banal, ich entspanne mich auch dann gerne nochmal bei einem guten Kriminalroman. Gerne irgendwie so regionale Krimis hier aus Deutschland. Das finde ich immer ganz lustig, gerade wenn ich die Gegend kenne, wo man das Gefühl hat, selbst wenn man nicht hinfahren kann, man hat so ein Zusatzgefühl von Freizeit, wenn man sozusagen diese Kriminalromane da liest. Und ja, ich bin ein Fußballfan. Also ich bin, das ist etwas ungewöhnlich, im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München. Und wenn all das, wenn Beruf, Familie und anderes irgendwie noch Zeit lässt, dann gehe ich auch gerne mal zu einem Fußballspiel.
Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, welcher Verein, also FC Bayern, ist Ihr Lieblingsverein?
Ja, genau, da scheiden sich dann die Geister dran.
Ja, genau, sehr schön. Liebe Frau Müller, es war mir ein großes Vergnügen, Sie mal auch so kennenzulernen, außerhalb den ganzen Automobilthemen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Wirken alles, alles Gute, viel Erfolg und ganz viel Kraft.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank vor allem für Ihre Initiative. Sie haben das ja auch gesagt. Es lebt davon, dass wir alle vielleicht noch mal ein bisschen schauen, was wir anders machen können. Deshalb herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Podcast und war mir eine Freude, dabei zu sein.
Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
Danke. Okay.